Es geht wieder weiter und er ist wieder da. Mein Name ist Nikolas Vogt von der WBV-Gruppe und jetzt erstmal
herzlich willkommen im Makler- und Vermittler-Podcast und großartig, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Da hast du mal bis hierher alles richtig gemacht, denn heute gehen wir auf Tauchstation. Ich spreche mit Timo Firo über sein Hobby Tauchen und warum und vor allem, wie er sich auch die Taucher und deren Welt zur Zielgruppe erschlossen hat, auch beruflich. Timo wohnt und arbeitet in Bremen, über und unter Wasser, ist 39 Jahre alt, seit über 20 Jahren jetzt schon in unserer Versicherungsbranche unterwegs, in den verschiedenen Funktionen und hat sich vor 4 Jahren als Makler selbstständig gemacht mit der Spezialisierung auf Taucher. Und darum soll es auch heute gehen und deshalb erstmal ganz herzlich willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, Timo.
Ja, vielen Dank, Nico. Freue mich, dass ich dabei sein darf und bin gespannt, was wir beide jetzt so die nächste Zeit uns zu erzählen haben oder du für Fragen und ich erzählen darf.
Ich auch. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe gelernt, dass 1,3 Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum einen Tauchschein besitzen und dass da jedes Jahr nochmal 30.000 ja einen Anfängerkurs belegen, also dazukommen zu dieser Zielgruppe. Das ist ja erstmal eine recht große Zielgruppe. Wenn man dann im Detail reingeht, gibt es ja nochmal deutliche Unterschiede. Der eine hat seinen Open Water Diver irgendwo in Südostasien gemacht und geht bis 18 Meter bunte Fische gucken. Und der andere ist der Profi-Tauchguide oder Rettungstaucher und geht in Höhlen und Wracks. Was ist denn genau deine Zielgruppe? Schränkt die sich noch da weiter ein oder ist das jeder, der im Entferntesten mit Tauchen zu tun hat?
Eigentlich hast du die Zielgruppe perfekt beschrieben und das Thema Tauchen. Ich habe da nichts mehr zu sagen.
Ja, dann machen wir hier Schluss. Also vielen Dank, dass du heute
genau, war super. Die Taucher sind abgehandelt. Genau. Grundsätzlich ist es das Thema Tauchen wirklich vom Anfänger OBD bis hin zum fortgeschrittenen technischen Tauchen, Tauchlehrer, Tauchbasis, Explorationstauchen. Es hat sich so auf mehrere Bausteine aufgeteilt. Der Anfänger, der Einstieg im Bereich OWD, Südseetauchen, der ist relativ einfach mittlerweile. Da sind auch die Versicherungen soweit offen für, im Gegensatz von vor 20, 30 Jahren, dass sie das mittlerweile als normale Tauchart einstufen, ohne da Risikozuschläge und Ähnliches zu nehmen. Aber es gibt halt auch da schon Sachen, so wenn ich das Equipment nehme von demjenigen, also auch wenn man nur im Urlaub unterwegs ist, ist man schnell bei 2.000, 3.000 Euro, was das Equipment wert ist. Wenn dann noch Fotokamera dazukommt, sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Da ist halt auch bei den, ich sag mal, im Anfängerbereich bei den Tauchern immer mal wieder eine Lücke da, die es nur schwer zu schließen gilt. Aber gerade wenn es dann einen Ticken weitergeht, dann wird es halt auch mit der Absicherung des Tauchers schwierig. Und mittlerweile ist es wirklich der komplette Bereich von dem, was du aufgezählt hast. Und auf dem gewerblichen Bereich sind es dann Tauchlehrer, Tauchbasen, Tauchverbände, bis hin zu Herstellern von Tauchequipment mittlerweile.
Mhm. Ja, das ist auch meine Erfahrung, so dieses bunte Fische gucken, das kriegst du ja in der BU normal unter oder jede gute Unfall hat die Dekompressionskammer standardmäßig schon mitversichert. Aber das heißt, ich bin jetzt auch Advanced Open Water Diver, habe keine große eigene Ausrüstung, die leihe ich mir vor Ort, aber dann wäre trotzdem ein Spezialthema vielleicht, wenn Ausrüstungsgegenstände bestehen, das ist über die normale Hausrat dann nicht immer alles abgedeckt.
Ja, ganz kurz nochmal einen Punkt zurück. Die guten Unfallversicherungen, die haben die Dekompressionskammer meist mit drin und da steht auch häufig eine relativ hohe Summe drin, was wirklich durch die Bank weg wenig Beachtung findet, was einer der Hauptthemen ist mittlerweile, was die Unfallversicherung angeht, ist das Thema Suchrettungs- und Bergungskosten, um da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil da kann es halt wirklich ums Geld gehen. Also wenn man irgendwie auf dem Meer unterwegs ist und wird abgetrieben, hat eine Suchaktion mit Hubschraubern und Schiffen, dann helfen mir auch 20, 30 oder 50.000 Euro nicht wirklich weiter.
Mhm. Okay, das heißt, auch da gibt es dann aber Speziallösungen, wo es mit höheren Summen versichert ist.
Genau, da ist eigentlich das Beste, dass man beim Unbegrenzt dabei ist. Also, dass ich unbegrenzte Bergungskosten mit dabei habe und für den normalen Taucher Klappt das, wo es dann wieder sehr anspruchsvoll wird und wirklich ins Detail geht, ist, wenn es eine gewerbliche Geschichte ist, also nebenberufliche Tauchlehrer oder hauptberufliche, da wird es dann eine größere Herausforderung.
Da wird es dann spezieller, ne? Aber es das heißt auch trotzdem, die Einsteiger finden schon zu dir.
Ja. Also mittlerweile ist da
Okay.
auch ein Kooperationsnetzwerk zu den Tauchbasen hin, dass die Kunden
Ah, okay.
weiterempfehlen. Und je früher man es macht, umso besser ist es. Bei der Unfallversicherung noch ein bisschen anders gelagert, wo wir hier unter Fachleuten sind. Aber gerade was du schon angesprochen hast, bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherung, da macht es halt Sinn, möglichst früh anzufangen. Wie ja sonst.
Ja, bevor er dann die Ausbildung zum Tauchguide gemacht hat.
Genau. Wie ja grundsätzlich, dass man damit früh anfangen sollte, um die anderen Vorteile zu nutzen. Aber Taucher haben da halt nochmal einen speziellen Fokus, sollten die da drauf haben, dass man das vor der Ausbildung macht und bevor man dann ins Fortgeschrittene geht.
Das ist dann der Mehrwert, aber vermute ich mal, Frage, der, dass du halt auch jetzt nicht nur bei dem, der einfache, der im Prinzip von jedem BU-Versicherer normal gezeichnet wird, sondern auch bei den etwas komplexer gelagerten Fällen entsprechende Verbindungen in die Risikoprüfung hast, dass du und das halt auch deren Sprache der Taucher sprichst und genau weißt, wie noch wo was bei wem einzudecken ist und dadurch halt einen Mehrwert erzielt gegenüber jemand, der sich da nicht so drauf spezialisiert hat. Ist es richtig?
Ja, genau. Also das wird der große Vorteil, den ich habe, ist halt, dass ich auf der einen Seite die Sprache der Versicherung beherrsche und spreche, auch aus der Zeit, wo ich bei einem großen Versicherungsunternehmen tätig war, weiß, wie da oder wo es da drauf ankommt, auf der anderen Seite aber auch mit den Tauchern die Sprache spreche und weiß, wenn die mir was erzählen, wo es hingeht. Nur mal so als Beispiel, weil es ganz aktuell ist jetzt irgendwie aus dem letzten Monat, da war zum Beispiel in der Berufsunfähigkeitsversicherung und ein Taucher, der hat Höhlentauchgänge, Wracktauchgänge und die Tauchtiefe waren 100 Meter, die Maximaltiefe, die der erreicht hat. Auch für den haben wir eine Berufsunfähigkeitsversicherung gefunden.
Stark. Ja, das ist ja immer das Blöde beim Tauchen. Da ist ja auch alles dokumentiert.
Ja, also das ist vielleicht noch ganz wichtig, dass es gerade da ist, macht keinen Sinn, was wegzulassen, wie bei allen anderen Sachen auch. Also da in eine vorvertragliche Anzeige auf Pflichtverletzung reinzulaufen, ist das Schlimmste, was passieren kann. Das muss man schon sauber aufarbeiten. Und ja, die Spezialisierung bringt da Vorteile. Also viel auf den Abteilungsleiterebenen unterwegs, wenn es ums Thema Tauchen geht oder mit speziellen Ansprechpartnern genau gezielt auf das Thema in der Risikoabteilung. Aber mittlerweile auch schon bei Rückversicherern mit im Gespräch gewesen, um vielleicht das Thema Tauchen komplett neu zu positionieren und da auch mal aus der Sicht des Tauchers mit reinzukommen, dass gar nicht alles unbedingt so relevant ist, wie die Versicherungen es sich mal überlegt haben oder wie die es in ihren Fragebögen drin haben oder in ihren anderen Richtlinien.
Und wie ist es, also jetzt so die private Seite der Taucher auf der gewerblichen Seite, wo du dann Tauchbasen und Verbände hast? Ich stelle mir das jetzt so vor. Die getaucht wird ja hauptsächlich im Ausland, also in den wärmeren Gefilden. Da sind zwar viele Tauchbasen, die auch unter deutscher Leitung sind, aber es sind ja trotzdem Versicherungsorte, die im Ausland liegen. Die kann ich ja aus Deutschland raus nicht so ganz einfach versichern. Kannst du das über ausländische Töchter der Versicherer oder ist es, wie machst du
Also
das?
wir haben auch in Deutschland mehrere hundert Tauchbasen.
So viele.
Ja.
Krass.
Also es wird auch
An
relativ.
den Seen quasi. An den Seen dann oder an der Küste.
Ja, überall. Also ich glaube, jeder, der mal Tauchbasis oder Tauchenlernen bei sich eingibt mit seinem Ort, wird im Umkreis von 30, 40 Kilometern mehrere Tauchbasen finden, auch mehr als zwei oder drei. Häufig sind das dann auch welche, die es nebenberuflich machen. Also jetzt darf man nicht so wie sich das vorstellen wie auf den Malediven oder wie in Ägypten, wo dann da eine Tauchbasis ist, wo noch 20 Mitarbeiter sind und die von morgens bis abends Hochbetrieb haben. Hier läuft es dann häufig am Wochenende oder bei den größeren läuft es auch unter der Woche. Die haben dann noch ein Geschäft dabei für die Tauchausrüstung mit Werkstatt.
Okay.
Aber auf die Eingangsfrage, wir sind gerade dabei, das auf weltweit, versuchen das auf weltweit auszudehnen. Das sieht auch vielleicht ganz gut aus. Da steht noch so ein bisschen was, wo ich noch nicht ganz so offen drüber reden kann, weil da ist auf der Verbandsseite eventuell noch was. Aber europaweit bieten wir den Schutz für die Tauchbasen an. Also europaweit können wir heute die Tauchbasenversicherung.
Und das läuft dann über die Töchter, ausländische Töchter der Versicherer? Oder wie funktioniert das? Weil ich kenne es nur aus dem Privatkundenbereich, dass ich ja, wenn jemand seinen Wohnsitz im Ausland hat, kann ich ihn ja hier erstmal nicht versichern.
Ja, genau. Im Privatkundenbereich haben wir das auch. Wir haben mittlerweile eine Möglichkeit bei der Unfallversicherung geschaffen über eine Zeichnungsstelle von Lloyds, worüber wir Spezialprodukte anbieten können. Im gewerblichen Bereich ist es ähnlich, aber da haben wir halt mit der Hiscox einen versierten Partner gefunden, womit wir auch europaweit
Schutz haben. Okay. Und hast du da eigene Deckungskonzepte inzwischen in der Anwendung oder gibt es da entsprechende Standardprodukte, die da ausreichend sind?
Nein, also was das Thema Tauchbasen zum Beispiel angeht, das ist ein eigenes Deckungskonzept, was zusammen mit der Hiscox erarbeitet wurde.
Okay. Was es sucht. Das heißt, wenn mir jetzt mal eine Tauchbasis als Kunde vor die Füße fallen würde, dann könnte ich die auch an dich weiterleiten. Du könntest die bearbeiten.
Ja, genau. Also das haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht, wenn wir da Anfragen von Maklern oder auch von Ausschließlichkeitsvermittlern bekommen, dass wir da eine Zusammenarbeit schaffen, damit dann die Tauchbasis da vernünftig abgesichert ist. Da sind halt so ein paar Sondersachen drin. Weil so eine Tauchbasis hat halt auf der einen Seite ein normales Ladenlokal, das ist noch verhältnismäßig einfach. Dann kommt aber der Unterricht Schule dazu. Das ist aber nicht nur der Theorieunterricht, dann kommt Tauchen mit dazu. Da kriegen dann schon ein Großteil der Versicherer nicht mehr ganz so viel Spaß, das mit abzusichern. Dann ist aber auch sowas wie der Kompressor, die Füllanlage mit drin, wo mit Hohndrücken gearbeitet wird.
Der Tauchturm noch.
Ja, Tauchbecken haben wir in der Tat auch mit drin in dem Konzept. Also wenn eine Tauchschule ihr eigenes Tauchbecken hat, ist auch das mit abgedeckt. Und dann ist noch das nächste spannende Thema, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn ich zwei Sachen anbiete, was eine Ausfahrt oder eine kurze Wochenendtrip angeht, könnte ich relativ schnell werde ich nach Gesetz relativ schnell zum Reiseveranstalter. Und da ist die Haftung nochmal ganz anders geregelt. Das haben wir halt auch mit drin. Alles, was mit Thema Tauchen zusammenhängt, wenn wir eine Tauchbasis, jetzt mal ein Tauchausflug am Wochenende, wenn wir denn wieder dürfen, weiß ich nicht, zum Bodensee oder nach Österreich, hier oben bei uns in die Ecke nach Hemmoor macht und da die Fahrt hin organisiert und die Unterkünfte bucht, dann ist das schon das Thema Reiseveranstalter da, wenn was passieren sollte. Und das haben wir da zum Beispiel auch als Highlight mit abgedeckt.
Ja, das klingt schon sehr speziell. Aber auch im privaten, auf der privaten Schiene wäre ja dann das Gleiche der Fall. So, wenn ich das so raushöre, du kooperierst durchaus mit Kollegen. Wenn jemand sagt, ich habe hier einen Taucher, der ist halt Apnoe-Taucher oder er geht eben auf die 100 Meter, den kriegst du so 0815 eben nicht versichert, dass du da auch bereit bist zu kooperieren, deine Hilfe anzubieten und man da eine Lösung findet.
Ja, unbedingt. Also mir geht es darum, das war auch damals der Grund, als ich mich selbstständig gemacht habe, das ist halt aus dem eigenen Bedürfnis gewachsen, weil ich meine Ausrüstung versichert haben wollte, wenn ich damit unterwegs bin. Auf der anderen Seite wollte ein guter Freund eine Firma kaufen und der brauchte eine Todesfallabsicherung für die Bank, um den Kredit zu bekommen. Und das ist halt so ein bisschen der Anspruch gewesen, weil da eine große Lücke für mich sich auftat, was Versicherungen und Tauchen anging. Das war so die Initialzündung für die Selbstständigkeit. Und klar, also wenn da jemand Fragen hat, ich bin der Letzte, der sagt, ich muss das alles machen, wir müssen das alles alleine machen oder das kann nur hier drüber sein. Nein, mir geht es da auch wirklich um die Taucher. Das war ja auch das Thema, wo ich mit den Versicherungen diskutiere, dass wir vielleicht den Tauchsport anders darlegen, gerade was die biometrischen Risiken angeht, weil da gibt es halt Sachen, die meiner Meinung nach vollkommen falsch eingeschätzt werden, auch seitens der Versicherung.
Dann lass noch mal auf deinen Werdegang kurz zurückgehen. Kannst du kurz skizzieren, was du gemacht hast, wenn du sagst, ich war ja 20 Jahre, bist du in der Versicherungsbranche tätig, seit 4 Jahren jetzt spezialisiert als Makler. Was war denn in den 16 Jahren davor?
Je, warte mal, es sind eigentlich auch schon fast 22, wenn ich gerade auf den Kalender gucke, die Zeit rennt. Ich habe damals eine klassische Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, auch da schon mit der Ausrichtung Vertrieb, also die war schon außendienstgestützt. Dann war ich noch bei 2 Ausschließlichkeiten, da so, ich sag mal, das Ganze von der Pike auf angelernt, Erfahrung gesammelt. Dann habe ich mich damals mit einem Kompagnon selbstständig gemacht als Makler, der dann aber leider privat auf Abwege gekommen ist, sodass wir da nicht weitermachen konnten. Und dann war ich die letzten 7,5 Jahre Maklerbetreuer davor. Und dann gab es bei der Gesellschaft eine Umstrukturierung und ein Zukunftsprogramm. Sprich, sie wollten Leute loswerden. Und
schöner Name.
Ich hätte bleiben dürfen, ich sollte bleiben und habe mir dann aber überlegt, möchte ich das die nächsten Jahrzehnte noch machen? Ist das das, was ich möchte? War da auch ehrlich gesagt so ein bisschen müde, was das Thema Versicherung anging und am Überlegen, ob die Branche überhaupt das Richtige ist. Und da aber irgendwie dann schon 2, 3 Jahre so immer wieder das Thema Tauchen und Versicherung mal aufkam und ich dann merkte, dass da ein großes Vakuum herrscht, kam dann die Idee, Mensch, vielleicht macht es Sinn, Hobby und Beruf zu verbinden. Und so ging es dann im Jahr 2017 in die Selbstständigkeit als Versicherungsmakler spezialisiert auf Taucher. Und das war auch bis heute die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, was
das Beruf. Das heißt, du hast vom ersten Tag an als Versicherungsmakler angefangen, spezialisiert auf Taucher.
Genau.
Das ist auch spannend. Und seit wann tauchst du selber?
Seit mittlerweile knapp 7,5 Jahren, also 3,5 Jahre
vorher. Okay. Das ist auch nicht so, dass du seit Jahrzehnten erfahrener Taucher bist und nur deshalb dich getraut hast, das zu machen. Also ich denke immer, viele Kollegen, man hört ja seit 10 Jahren jetzt wahrscheinlich schon immer wieder, du musst dich spezialisieren, du musst eine genaue Zielgruppe haben. Aber viele arbeiten ja trotzdem so, dass sie halt jeden, der kommt, gerne bedienen. Das ist auch erstmal nicht richtig oder falsch, aber ich glaube, es scheitert oft bei der Spezialisierung daran, dass man sich überlegt, ja, wie finde ich denn meine Zielgruppe? Und du hast das Hobbytauchen gehabt und hast es zum Beruf gemacht, aber du hast es ja da erst seit 3 Jahren gemacht und hast aber über den eigenen Bedarf dann festgestellt, ich brauche spezielle Versicherung, aber da herrscht ein Vakuum. Und dann hast du gesagt, ja, dann wäre das doch gut, wenn ich da das Vakuum fülle.
Ja, genau, das hast du jetzt eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. So war es wirklich. Also denn natürlich, das klingt jetzt vielleicht alles recht einfach und heute kann ich da auch über viele Dinge locker reden. Sowas ist nicht einfach und es gab bestimmt auch in den ersten Monaten, Jahren Momente, wo ich gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Ist das eigentlich richtig? War das wirklich der beste Schritt, den ich bis jetzt gemacht habe? Sollte ich was anders machen? Lohnt sich das? Man muss halt schon einen gewissen Horizont dabei haben. Also wenn jetzt jemand sagt, ich spezialisiere mich auf irgendwas und das geht innerhalb von 3 Minuten oder von 3 Monaten, das ist meine persönliche Überzeugung, das wird nichts.
Ja, ich denke, die Versuchung ist ja auch groß. Also widersprich mir, wenn es bei dir anders war, aber ich kann mir vorstellen, wenn die Menschen halt mitbekommen, du machst da in Versicherungen, dass sie halt auch sagen, kannst du mir da auch helfen oder nicht? Und wenn der dann eben nicht in der Zielgruppe Taucher ist, dann da Nein zu sagen. Oder ist es so, dass du, so machen sie auch viele, nach außen zwar aktiv auftrittst als Spezialist für Taucher, aber trotzdem, wenn jetzt jemand anklopft, der kein Taucher ist, den nicht wegschickst?
Das kommt noch so ein bisschen, also da habe ich vielleicht mit Tauchen auch eine Zielgruppe, die etwas anders gelagert ist, als jetzt spezialisiert auf Fluglotsen, so wie der Chris das hat, oder spezialisiert auf Beamte, wo ich dann nur Beamte versichere. Der private Taucher, der kann prinzipiell schon mal alles sein. Und der Privatbereich spielt beim Tauchen halt in fast allen Absicherungsbereichen rein. Wenn der jetzt eine Partnerin hat oder so, die nicht taucht, natürlich kommt das in der gesamtheitlichen Beratung mit dazu im Privatbereich, im gewerblichen Bereich. Wenn es dann nicht mehr die Tauchbasis ist und etwas größer ist und etwas spezieller. Es gab mal eine Anfrage von einem Unternehmen, was zum Beispiel in der Autoindustrie und Luft- und Raumfahrt mit tätig ist und Sachen geschaffen hat, weil der Geschäftsführer Taucher ist. Und so ist der Kontakt zustande gekommen. Das ging dann über Kooperationspartner.
Mhm. Ja, weil da wird es natürlich dann auch sehr speziell. Du hast ja auf deiner Website die Risiken oder die Produkte zu den Risiken dargestellt, wo
ja spezielle Themen offensichtlich sind für den Taucher, wie jetzt die Ausrüstung oder bei der Berufsunfähigkeit, Unfallversicherung, Risikoleben. Mhm. Was da jetzt nicht auftaucht, sind eben Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz. Machst du diese Themen dann trotzdem mit bei deinen Kunden? Bewirbst das nur nicht oder sagst du wirklich, dass ich kümmere mich nur um diese speziellen Taucherprodukte?
Du hast sehr aufmerksam,
oder tauchrelevanten Produkte.
Du hast sehr aufmerksam meine Seiten studiert. Finde ich gut.
Tagelang.
Ja, jein. Also die Hausratversicherung kann zum Beispiel auch wieder ein Thema für einen Taucher sein. Was das Thema Ausrüstung angeht, Ausrüstung im Auto zum Beispiel. Ja. Also das mache ich schon mit. Dann wird schon ein Vollmandat im Privatbereich. Also dann sage ich nicht, du hast jetzt deine Ausrüstung versichert, deine Unfallversicherung und deine Berufsunfähigkeitsversicherung und mit dem Rest, das ist mir egal. Also dann gibt es schon das Vollmandat, aber ich würde jetzt nicht anfangen, wenn jemand sagt, ich brauche eine Hausratversicherung oder ich brauche mal einen Vergleich zu meiner Haftpflichtversicherung. Klappt das auch? Nein, klappt nicht.
Ja, aber der würde auch eine Vollberatung bekommen, wenn er noch keinen Tauchschein hat. Es würde reichen, wenn er sagt, ich plane, den nächsten Urlaub einzumachen.
Ja, im Privatbereich ja.
Okay. Ich glaube, die Frage treibt halt viele um, wie spezialisiere ich mich? Also muss ich da jetzt alle meine bestehenden Kunden wegschicken, die keine, also nehmen wir einfach mal dein Beispiel, ne, die keine Taucher sind und die in Zukunft nicht mehr beraten und darf jetzt nur noch Taucher annehmen. Jetzt hattest du ja das Thema gar nicht, dass du in die Situation kamst, weil du ja sofort mit der Spezialisierung begonnen hast. Genau. Auf der anderen Seite, Und ich glaube übrigens, um das aus meiner Sicht zu beantworten, dass das nicht so ist, sondern ich muss ja nur nicht mehr aktiv bewerben. Ich kann mich ja als Spezialist nach außen darstellen für meine Zielgruppe und trotzdem muss ich ja meine bestehenden Kunden deshalb nicht verkraulen und kann da so langsam dann reinwachsen, weil das ist ja das, denn was passiert durch die Weiterempfehlung, durch den Auftritt, kommen ja dann immer mehr, die zu deiner Zielgruppe gehören und nach ein paar Jahren verselbstständigt sich, aber am Anfang, wie bist du da vorgegangen, dass du da relativ schnell ja in 4 Jahren von 0 auf 100 gekommen bist?
Also ja, das mit dem Bestand, das Glück oder das Problem, mich da zu entscheiden, hatte ich nicht, wie man es jetzt sehen will. Ich sehe es genauso, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich einen Bestand habe, das heißt ja nicht, dass ich den sofort abstoßen muss und sage, ich habe damit nichts mehr zu tun und mache jetzt nur noch die Spezialisierung und alle anderen lasse ich verhungern. Ich hatte halt im Endeffekt das Zukunftsprogramm, was die Gesellschaft gefahren hat und Leute loswerden wollte. Dafür gab es halt eine Abfindung, wenn man geht. Und das war halt mein Startkapital in die Selbstständigkeit.
Ah, okay.
Von der grünen Wiese an. Ganz ohne wird es, glaube ich, schwer, weil auch das dauert, sich da einen Namen aufzubauen. Also es kommen heute Kunden, die sagen, wir haben dich die letzten Jahre verfolgt und fanden das auch gut, aber wir wollten erst mal gucken, was da ist. Und wir waren uns nicht sicher, wie lange du bleibst oder ob das wirklich so ist und ob das nur ein Marketing-Gag war. Also auch da ist wieder so dieses nicht unbedingt positiv auf Versicherung gestimmt sein, weil es ist halt schon eine Einheit. Also es ist, gerade wenn wir jetzt mal die fortgeschrittenen Taucher nehmen, nicht die 25.000, 30.000, die den Grundtauchschein machen, sondern die schon seit Jahren aktiv am Tauchen sind und auch hier in Deutschland tauchen. Das ist eine relativ enge Community. Also die kennen sich untereinander. Wenn man da 20 Leute kennt, kennt man über 2, 3 Ecken wiederum fast jeden. Mhm. Und da wird halt auch geguckt, was passiert da. Wie lange macht er das? Macht er das gut? Oder ist das nur einer, der mal kurz dazwischen grätscht, weil auch da muss man halt sagen, es gibt auch Sachen, wo Leute auf mich zukommen, wo ich dann sage, gut, hätte ich so nicht gemacht und hätte ich auch ohne Spezialisierung so nicht gemacht, hätte man besser machen können. Das ist halt, also einen gewissen Atem braucht man dabei und ich glaube, man muss für seine, oder das ist das Wichtigste meiner Meinung nach, dass man für die Zielgruppe brennt und dadurch den Antrieb hat und weiß, wieso man das tut.
Und dann kann man ja, die ein oder andere. Das muss von Herzen kommen. Du kannst es nicht auf dem Papier aus dem Telefonbuch quasi die Zielgruppe raussuchen, sondern war ja bei dir dann auch über das Hobby.
Ja, man muss halt irgendeinen Verbindungspunkt auch zu der Zielgruppe haben. Also ich könnte jetzt auch nicht, weiß ich nicht, ich könnte zum Beispiel nicht anfangen mit, ich überlege gerade, wo ich das sagen würde, da habe ich keinen Beruf.
Motorradfahrer.
Ja, Radfahrer wäre für mich nichts. Also ich weiß, dass es eine Fahrradversicherung gibt, ich weiß, dass es eine Kaskoversicherung gibt, aber ich bin nicht der, der irgendwelche Rennen fährt oder ganz zu Anfang hat mich jemand gefragt, ob ich das nicht auch für Kitesurfer ausweiten will, das Ganze, weil die ja auch ein gewisses Equipment mit sich rumtragen, wo ich gesagt habe, du, ich gebe dir gerne, du kannst gerne das nutzen, was ich habe und wir können gucken, ob wir das auf Kitesurfen übertragen können, dann mach das selbst, weil mit einem Kitesurfer kann ich nicht reden. Also ich weiß, dass der auch am Wasser unterwegs ist und dass er Wind braucht, aber dann hört es bei mir auf.
Ja, ja, die haben ja ihre spezielle Sprache und die musst du ja sprechen. Ja.
Und mit dem Taucher tue ich das. Also mit dem Taucher weiß ich auch relativ schnell, wenn der mir was erzählt oder was der mir erzählt, ob das einigermaßen passt und stimmt, beziehungsweise der merkt halt auch, wenn der 2, 3 Fragen gestellt hat oder was erzählt hat, ist das da drüben jemand, der irgendwo ein Buch gelesen hat und eine standardisierte Antwort gibt oder ist man auf einer Wellenlänge unterwegs und weiß, worüber der andere spricht.
Ja, ich denke, genau, der Gegenüber merkt das ziemlich schnell. Also deshalb macht der Ansatz ja total Sinn, schon zu schauen, habe ich irgendwas, ein Hobby, den ich mich bewege oder eine Berufsgruppe, zu der ich einen engeren Kontakt habe in meinem Freundeskreis oder so. Wie es beim Chris Hess war, du hast ihn vorhin erwähnt, wer ihn nicht kennt, Folge 105 mit seiner Spezialisierung auf Fluglotsen. Ja, prima. Das fand ich mal ganz spannend. Zu deinem Prozess nochmal zurück. Du hast erwähnt, du machst dann schon das Vollmandat. Oder gehen wir einen Schritt zurück, weil es gibt ja eigentlich 3 Bereiche, wenn man so unterteilen will in unserem Geschäft. Wir haben den Akquiseprozess, den Beratungsprozess und dann haben wir die Betreuung, den Betreuungsprozess. Wie kommen denn dann die Taucher zu dir? Also läuft das rein über die Weiterempfehlung, die wir schon hatten, oder hast du du hast die Verbände erwähnt, machst du da viel Verbandsarbeit, hältst du da Vorträge oder Webinare in der heutigen Zeit oder machst du es über SEO oder Google Ads? Wie gehst du da vor?
Alles. Also es ist nicht spezialisiert. Ja, wirklich. Ich überlege gerade, aber es ist wirklich alles. Also das Einzige, was ein Stück zurückgefahren ist jetzt im letzten Jahr aufgrund der Gesamtsituation, ist der Vor-Ort-Kontakt. Davor war ich auf Messen unterwegs. Boot Düsseldorf wird den meisten jetzt was sagen, mit dem eigenen Stand, bei Verbänden als Kooperationspartner mit am Stand. Dann, wenn ich selber tauchen gehe, also mein Auto ist beklebt wie eine Lipfersäule, das ist eine Werbung, ja, also warum soll ich es denn nicht nutzen, wenn ich selbst tauchen gehe, warum soll man mich da nicht erkennen? So, klar. Du hast mich jetzt auch gesehen, der Kapuzenpulli mit dem Logo drauf, das ist meine Arbeitskleidung im Winter und im Sommer ist es ein Poloshirt.
Ist dein Tauchanzug auch bestickt?
Der Tauchanzug ist in der Tat nicht bestickt, der Scooter wird gerade foliert, also da, wo man sich hinterhängt und unter Wasser gezogen wird, der bekommt das Logo und komplett die Farben drauf. Auf einigen Flaschen steht es mit drauf, beim Tauchanzug jetzt nicht.
Da könntest du eigentlich ja auch die Tauchbasen entsprechend mit Equipment mit deinem Logo drauf ausrüsten.
Also dann würde ich wieder im Produktverkauf reingehen. Dann werde ich mich zu doll verzetteln. Also da will ich etwas spitzer bleiben. Kunden kriegen gelegentlich nochmal, ich sag mal, irgendwie ein Pulli, eine Mütze mit einem Logo drauf, das ja. Oder andere kleine Giveaways, die zum Tauchen zu gebrauchen sind, ja. Aber Tauchbasen und in den Equipmentverkauf reingehen, nein. Also da ist eher jetzt so ein Expertennetzwerk auf der rechtlichen Seite, was jetzt startet mit einer Kooperation zu einer spezialisierten Rechtsanwältin im Thema Tauchen, Gutachter im Thema Tauchen, wo es nicht ganz so viele von in Deutschland gibt, dann geht es eher in die Richtung.
Okay. Ja, der Daniel Jokisch, Folge 59, der hat es gemacht für Reiter. Mhm. Er hat dann eigene Satteldecken und Ähnliches bestickt und verkauft die tatsächlich.
Ja, dann ist er einen Schritt weiter, ganz so weit. Also bis jetzt verschenke ich die, beziehungsweise gibt es die als Giveaways, aber das ist halt auch nicht unbedingt, das sind kleinere Sachen als Satteldecken, was die Preise angeht. Ja. Ich will es nicht gänzlich ausschließen, dass sowas kommt. Also das Equipment definitiv nein, aber dass irgendwann zum Beispiel was in den Bereich Hoodies kommt oder so, das ja.
Okay. Und jetzt noch zu dem Beratungsprozess. Wenn du sagst Vollmandat, hast du da, oder ja, wie seid ihr als Unternehmen oder bist du aufgestellt? Bist du alleine oder hast du da eine Mannschaft? Und wie läuft da dein Beratungsprozess? Hast du da ein fest definiertes Vorgehen oder ist das eher immer so die
die Einproduktberatung doch in den meisten Fällen, weil jemand sagt, ich brauche gezielt jetzt die BU oder die Unfallversicherung?
Das entscheidet sich eigentlich im Erstgespräch. Also das Erstgespräch ist, glaube ich, aus meiner Erfahrung länger als die, die ich früher mal geführt habe, wo es nicht ums Thema Tauchen ging oder was ich so von Kollegen höre. Oder ist es relativ kurz? Entweder ruft jemand an und sagt wirklich, ich brauche die Absicherung für meine Ausrüstung. Was hast du da? Schick mal bitte Danke. Das ist dann der ein Vertragskunde oder maximal zwei Vertragskunde. Oder man kommt wirklich in ein längeres Gespräch. Dann wird auch ein bisschen über das Tauchen erzählt. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Eigentlich das, was du mit mir gemacht hast zu Anfang. Und dann wird es häufig auch ein Vollmandat, weil das Tauchen halt in ganz vielen Bereichen ankommt. Also nur weil wir über die Equipmentversicherung gesprochen haben, wenn wir dann zur Absicherung des Tauchers kommen oder dann wirklich auch in die Hausratversicherung rein. Was ist denn noch so? Einige haben zum Beispiel einen Lagerraum angemietet, der aber dann auch gerade nicht mehr unbedingt auf dem eigenen Versicherungsgrundstück ist, sondern einen Ort weiter oder ein paar Straßen weiter. Ist der jetzt über die Hausratversicherung versichert? Ja, nein. Ist noch so ein Thema. Oder das Thema Scooter, was ich gerade mal eben erwähnt hatte, den ich folieren wollte, der ist in den Hausratversicherungen grundsätzlich nicht mitversichert. Und so kommt es dann wirklich zum Vollmandat rüber. Dann zum Team, ja, wenn, also es ist hintergeschaltet noch für den Innendienst, sind noch Leute da, die das mit abdecken können.
Okay, das heißt, ist dann vom Prozess her, dass du das Gespräch führst und dann die formalen Dinge, also die Antrag, Angebotsvorbereitung, so dann im Hintergrund von anderen erstellt werden?
Je nachdem, wie speziell das in dem Moment wird. Also wenn ich jetzt mal den Taucher nehme mit seinen 100 Metern Höhlentauchen, den hatte ich halt. Also den habe ich auch alleine. Mehr oder weniger auch bei der Versicherung auf der Seite mit durchgebracht. Das Einfachere, ja.
Das okay. Also du, also mich interessiert das so aus der unternehmerischen Sicht, wie du das machst, ob du sagst, ich mache das vom Gespräch über die Unterlagenerstellung bis zur Unterschrift wieder zum Versenden des Antrags alles selber oder ich lagere da gewisse Prozesse halt an dritte Personen oder Instanzen aus. Die können ja in-house sein, die können ja auch nach außen sein, ob das jetzt ein Pool ist oder ein digitale Assistent oder irgendjemand, den man da
hinzuzieht. Also ganz zu Anfang habe ich alles selbst gemacht, aus dem einfachen Grund, weil ich es auch selber machen wollte. Ja. Komplett kennen und auch weiß, worüber ich rede oder wie was läuft. Mittlerweile, nein, nicht mehr komplett. Und so ein Thema Pool, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, ja, den gibt es auch. Und gerade für Sachen, die jetzt nicht exklusiv aufs Tauchen beziehungsweise mit irgendwelchen speziellen Sondervereinbarungen, Deckungskonzepten gesehen sind, ist das, glaube ich, in der heutigen Zeit ein lohnenswerter Weg, wenn man neu startet oder wenn man da sich überlegt, wie mache ich es? Da habe ich mir halt in den Pool, weil da muss ich nicht mit x Gesellschaften Gespräche führen, um mich darum kümmern, sondern kann die Vertriebskraft nutzen und habe die Zeit, um mich um die Kunden, in dem Fall die Taucher, zu kümmern.
Ja. Und ist es dann bei dir noch sehr stark auch vor Ort Geschäft, weil du sagst, ich habe auch eine fahrende Litfaßsäule vor der Haustür oder weil ja die Kunden eigentlich ja weltweit unterwegs sein können, mehr, dass du digital, also online berätst?
Also in der
also hast du noch ein eigenes Büro quasi oder läuft alles am Bildschirm?
In der letzten Zeit ist es eigentlich 100% online aufgrund der Gesamtsituation. Gerade auch davor war immer schon online dabei, weil also es macht jetzt keinen Sinn, von Bremen nach München zu fahren für eine Beratung. Das wäre wirtschaftlicher Wahnsinn. Ja. Wenn wir dann auch weltweit oder europaweit gehen, dann wird es noch schlimmer, außer man will mal Urlaub machen. Also deswegen, nein, es ist halt der Vor-Ort-Kontakt. Also so, die Akquise findet halt noch vor Ort statt, beziehungsweise das Gesehenwerden. Und dann geht es halt in online rüber. Also da habe ich bestimmt auch noch Nachholbedarf und kann das, wenn ich andere Kollegen sehe, deutlich intensivieren. So Social Media nutzen, Facebook, Instagram, da kommt halt auch was zurück. Und alleine, dass die da schon sehen, dass man selber taucht, also um dieser authentisch zu bleiben in der Zielgruppe, ist das halt ganz wichtig.
Ja, ich stelle mir so vor, weil die Kunden ja mit den Profilen, also die Profis sind weltweit unterwegs als Tauchguide oder auch privat, du akquirierst ja dann deutschlandweit, wenn du das ich habe übrigens deine Website, als ich sie gegoogelt habe, kam dann auch eine Ad. Du machst auf jeden Fall ja auch Google Ads und die sind ja dann auch deutschlandweit geschaltet. Ich bin ja hier im Süden. von daher musst du ja dann eigentlich auch den Online-Weg gehen zusätzlich.
Ja, unbedingt. Also wie gesagt, es ist nicht zusätzlich, der Online-Weg überwiegt sogar, was nachher die Beratung angeht, weil alles, was vor Ort offline wäre, das macht dann halt nur Sinn, wenn es in einem gewissen Umkreis ist. Und das hat, also da gibt es dann doch wiederum nicht genug, dass ich jetzt sage, ich spezialisiere mich auf Taucher im Umkreis von 50 oder 70 Kilometer rund um Bremen, das nicht.
Das wird sehr spitz.
Ja, das wird dann auch, glaube ich, echt eng. Die Zielgruppe wird dann vielleicht ein Tick zu klein.
Es sei denn, du sitzt dann auf den Malediven tatsächlich.
Ja, da bin ich halt wieder so ein bisschen anders als viele andere. Ich mag halt das Wasser hier sehr gerne, also oder hier im Umland.
Okay.
Ich mag die kälteren Regionen auch sehr gerne, Höhlen, Wracks, Bergwerke.
Blindflug.
Ach so, blind? Ja, mal, nicht immer. Manchmal ist das auch ganz spannend.
Ja, cool. Und der dritte Schritt dann im Betreuungsprozess, also ist es bei deinen Kunden dann so, dass die auch regelmäßig von dir ein Update wollen und bekommen, oder ist das eher so, dass die sagen, ich habe das einmal eingerichtet und jetzt passt das, ich melde mich dann schon, wenn ich was brauche?
Also die melden sich, wenn sie was brauchen, und es ist aber jetzt gerade noch, das ist aber im Aufbau, dann als E-Mail-Marketing dahinter geschaltet, wo es dann nochmal ein Newsletter gibt in gewissen Abständen zu speziellen Themen. Und gerade auch was die Tauchbasen angeht, kommt da jetzt regelmäßig eine Info, einmal im Monat, alle anderthalb Monate, wo dann nochmal spezielle Punkte angegangen werden und wo dann auch Spezialisten mit dabei sind, also wie zum Beispiel ein Gutachter oder eine Anwältin, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat, um da noch einen gewissen Mehrwert zu bieten.
Okay, und ja, so mal den Blick in die Zukunft gewendet zum Schluss. Gibt es irgendwie das the next big thing, was du jetzt unternehmerisch geplant hast? Du sagst, ich plane hier noch dies oder das in naher Zukunft mir vorzunehmen, umzusetzen?
Da gibt es so viel, wenn ich immer so viel Zeit hätte und so viel Kapazität, dass ich das alles umsetzen könnte, was im Kopf ist. Also das Thema Verbandsgeschäft wird mit Sicherheit nochmal eine andere Priorität bekommen. Sprich über die Verbände an Tauchbasen und dann Perspektive.
Wie machst du das, wenn ich da mal kurz einhaken darf? Also du bist jetzt spezialisiert, hast dich etabliert und jetzt gibt es ja einen Verband. Mhm. Wie nimmst du jetzt Kontakt auf?
Also entweder treffe ich die irgendwo und kenne die, weil die selber tauchen. Mittlerweile kommen die auch auf mich zu, weil die halt nach Lösungen suchen und es da wirklich im deutschsprachigen Raum nicht ganz so einfach ist oder da nicht so schnell was zu finden ist. Oder ich werde von Tauchbasen empfohlen. Mensch, macht das nicht auch Sinn, wenn wir das zum Verband hochgeben? Das ist mittlerweile so ein... Ja, ich kann das gar nicht genau beschreiben. Also es ist einfach ein Fluss. Also ich bin da einfach drin und dann kommt das... Oder ich habe den halt auch angerufen, habe die angesprochen, wenn ich gerade auf Messen war oder wenn ich irgendjemanden treffe, wo ich weiß, Mensch, der hat da und damit was zu tun. Überleg mal, wäre das nicht was für deine Mitglieder? Können wir da nicht was machen? Wir haben zum Beispiel spezielle Deckungskonzepte im Bereich der Haftpflichtversicherung für Tauchbasen und Tauchlehrer über die Verbände. Somit stärken die halt sich als Verband wieder gegenüber ihren Mitgliedern und bieten denen Mehrwert. In dem Bereich ist das im Moment unterwegs.
Okay. Ich stelle es mir gerade wieder vor, also Taucher da nur als Beispiel. Jetzt sagt jemand, ich habe jetzt meine Zielgruppe, da gibt es auch Verbände, wie komme ich jetzt an die ran? Aber da einfach anzurufen, sagen, ich bin jetzt hier der Spezialist, hört mal an, was ich zu sagen habe, wird wahrscheinlich eher nicht so funktionieren. Aber so wie du es beschreibst, ist ja von unten hoch quasi, du bist halt aktiv in dem Bereich, du lernst damit entweder Menschen kennen, die dann wieder im Verband tätig sind, oder über die Tauchbasen geht es wieder auf der Beziehungsebene dann weiter, bis man dann mal bei einem Verband ankommt und dann kann man eben beweisen, dass man auch was kann.
Ja, es kommt halt immer, also der erste Verband kam sogar, da kam es von, jetzt muss ich noch nichts Falsches erzählen, doch, der kam sogar auf mich zu, beziehungsweise da war einer der Tauchlehrer, den ich sehr gut kannte, und der sagte dann, du, wir müssen unbedingt uns mal zusammensetzen, weil ich weiß, dass da Handlungsbedarf besteht, geh da mal hin.
Das ist natürlich noch
so, besser. Und ja, dann war ich da und dann hieß es, nee, alles gut, wir sind bestens versorgt, passt alles. Wer bist du, was kannst du, was machst du? Und dann, also das sind halt meist langwierige Prozesse, die jetzt nicht innerhalb von ein oder zwei Gesprächen erledigt sind oder innerhalb von einer Woche. Und dann kam halt irgendwann überraschend 4-5 Monate später der Anruf, du, komm nochmal, wir haben jetzt uns das überlegt und wir haben da und da das und das Problem. das, was wir haben, kann es irgendwie nicht abdecken. Kommen wir da nicht ins Gespräch? Und außerdem habe ich gehört, du bist da und da aktiv. Lass uns drüber reden, wie wir das machen können. So. Und irgendwann wird dann halt aus der Akquise oder immer wieder dem Bohren, das ist halt das, wo ich auch hin wollte und was halt auch das langfristige Ziel ist, dass es so ein Sogeffekt wird. Also, dass nicht ich derjenige bin, der nach außen unterwegs ist und guckt, wo kriege ich Leute her oder wie komme ich an jemanden ran, sondern dass es irgendwann andersrum passiert. Dass die Leute auf mich zukommen und sagen, da ist der Spezialist.
Ja, also es ist so ein Reinwachsen. Ne? Also du fängst halt nicht an von 0 auf 100 in einem Monat, und sondern du musst halt in diese Zielgruppe reinwachsen und dann ergibt sich das irgendwann, dass dann diese Sogwirkung entsteht. Aber
das kennt, glaube ich, auch jeder aus dem kleineren oder aus dem privaten Bereich, der mal im Vereinsleben oder so unterwegs war, bis man da reingewachsen
ist. Plötzlich bist du Vorstand.
Ja, genau. Entweder geht es so Holter die Polter nach dem Motto, wir finden keinen Super, der da drüben weiß nicht Bescheid, willst du nicht Vorsitzender werden, hurra. Das ist halt die andere Variante. Das kann hier auch passieren. Also wenn jetzt einer der großen Verbände, wenn ich da, keine Ahnung, den Geschäftsführer oder die linke und rechte Hand gekannt hätte, wäre das auch so. Ich muss aber auch sagen, ich hatte die Ausrichtung zu Anfang ganz anders. Also ich habe zu Anfang gar nicht an die Tauchbasen und Verbände, Hersteller in erster Linie gedacht, sondern ich hatte den privaten Taucher, maximal noch den Tauchlehrer vor Augen, als ich gestartet bin. Und dann hat sich es halt so entwickelt, dass es im gewerblichen Bereich weiterging.
Ja, und ist das auch für die Zukunft dein Steckenpferd, eher der gewerbliche Bereich, oder ist das so 50-50?
Es wird definitiv beides bleiben. Es wird jetzt nicht so sein, dass ich sage, ich mache nur noch das eine oder nur noch das andere, aber es wird schon im gewerblichen Bereich auch verstärkt nochmal sein, weil die Tauchbasis hat halt dann auch den Taucher als Kunden. Also darüber dann an den privaten Taucher, so nenne ich ihn mal, zu kommen.
Ist das. Ja. Gibt es weitere Themen, die du dir vorgenommen hast, große Themen?
Es wird im Bereich der Biometrie, Arbeitskraftabsicherung noch im Laufe der nächsten 1-2 Monate was Neues geben, wo wir dann auch, wenn alles gut läuft, nicht nur deutschlandweit Schutz generieren können, sondern mindestens europaweit für Taucher, Tauchlehrer. Gerade durch die Corona-Pandemie, wenn wir die hinter uns haben, das ist jetzt so in den letzten Zügen und wird noch fixiert, dass wir dann für Tauchlehrer eine Auslandskrankenversicherung, eine langfristige, anbieten können, ohne sämtliche Einschränkungen. Das Ganze auch weltweit und auch nicht für Leute, die nur in Deutschland oder aus Deutschland aus starten, sondern egal, aus welchem Land sie starten. Das sind so die zeitnahen Sachen, die jetzt anstehen. Cool. Und eventuell kommt es noch, dass wir das Thema Tauchbasen, aber das ist wirklich noch in den Anfängen und da sind auch viele Hürden zu nehmen. Und mal gucken, wie schnell das gelingt, weltweit versichern können. Das ist so das große Ziel.
Du musst es ja auch noch abarbeiten können, oder willst du noch Personal aufbauen?
Ja, also es wird definitiv da, wenn es weiter so läuft wie jetzt, wird es größer werden und dann auch nicht immer nur mit externem Personal, sondern dann wird auch Personal direkt aufgebaut werden müssen. Ob das jetzt direkt in Bremen ist, bei mir vor Ort oder vielleicht sogar an einer anderen Stelle in Deutschland, das sei nochmal dahingestellt. Und da ist mir dann auch eher wichtig, das Versicherungsthema, ja, aber das Wichtige ist halt, dass das Tauchthema im Vordergrund steht.
Also der nächste tauchende Maklerbetreuer, der ein Zukunftsprogramm vor sich hat, darf sich gerne bei dir melden.
Ja, genau. Sehr gut. Jetzt haben wir gleich mal eine Stellenausschreibung draus gemacht. Perfekt.
Genau. Ja, cool. Timo, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Fand ich sehr spannend. Möchtest du noch deine letzten Worte an unsere Zuhörerschaft richten?
Also erstmal lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat wirklich mega Spaß gemacht. Und ja, für alle Zuhörer, also wenn mal Fragen sind rund ums Thema Tauchen und Versicherungen, die dürfen sich gerne melden, entweder über die Webseite www.tauch.versicherung oder anrufen, bei Facebook schreiben. Ich bin dafür ein Miteinander und freue mich immer, wenn wir da für die Taucher was Positives am Ende rausbekommen haben.
Deine Kontaktdaten, die packen wir auch in die Shownotes. Und damit auch an dich nochmal, lieber Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass es mich gerne wissen.
Und das kannst du zum Beispiel, wenn du ein Apple-Gerät hast und da jetzt gerade den Podcast hörst, so machen. Das sieht jetzt in der Apple-Podcast-App ein wenig anders aus. Du musst unten auf Mediathek gehen und dann wählst du dort den Makler- und Vermittler-Podcast aus und dann nach unten scrollen und da kommen dann die Sternchen für die Bewertung und darunter sind die Texte von der Bewertung und da drunter unter den Texten ist klein das Wort bewerten mit so einem Viereckchen und wenn du da draufklickst, dann kannst du uns deine Meinung mitteilen und es wird uns extrem freuen, von dir zu lesen und wir lesen deine Bewertung auch gerne in den kommenden Folgen vor, also wenn du dann auch was mitteilen möchtest über den Podcast, deine Chance. Ja, dann sage ich nochmal ganz lieben Dank, Timo.
Sehr gerne.
Und wünsche dir einen schönen Tag im hohen Norden und wir hören und sehen uns.
Freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal, Nico.
Bis dann. Tschüss, Timo.
Ciao.